Also zunächst mal habe ich eine kleine Umfrage. Es geht ja so ein bisschen um die Frage, wie kommt das Brot auf unseren Tisch? Und da habe ich mal eine kleine Meinungsumfrage und bitte immer die Leute, die sagen hier, das trifft auf mich zu, mal aufzustehen. Wer von euch isst denn am liebsten Mischbrot? Nach kurzem Zögern, ja. Wer von euch isst denn lieber statt Mischbrot Toastbrot? Und wer bevorzugt ein frisches Brötchen? Sehr gemischt. Dann müssen ja alle übrigen zu denen gehören, die am liebsten Schwarzbrot essen, Pumpernickel. Okay, wer jetzt gar nicht aufgestanden ist, der muss in Zukunft Haferschleim essen. Also, Brot ist ganz verschieden, verschiedene Geschmäcker. Wo lege ich denn das gleich mal hin? Es gibt viel verschiedenes Brot, verschiedene Gründe, warum man was isst. Es gibt ja auch welche, die sagen, ich esse immer Schwarzbrot, aber nicht am liebsten. Das weiß man nicht, wann man aufstehen soll, wenn gefragt wird, was man am liebsten isst. Also, die Frage ist, wie kommt das Brot, die Brötchen, das Toastbrot überhaupt auf unseren Tisch? Na ganz einfach, wir nehmen es aus dem Brotfach, aus dem Küchenschrank, aus der Brotdose und tun es auf den Tisch. Aber wie kommt das in den Küchenschrank? Na auch ganz einfach, die Mama oder Papa oder wer nun zuständig ist, kauft das im Supermarkt oder in der Bäckerfiliale oder in Niederlichtenau. Wenn ich vom Einkaufen komme, da stehen auch immer ein paar Leute auf der Kirchgasse und warten aufs Bäckerauto. Auch eine schöne Sache. Gibt es viel Kommunikation, wie früh im Konsum, aber es sind halt wenige, die aufs Bäckerauto warten. Und wie kommt das in den Bäckerladen und ins Bäckerauto? Das wird dort hergestellt. Es kommt aus der Bäckerei oder aus der Brotfabrik. Dort wird es hergestellt. Aus Mehl wird ein Teig gemacht und gebacken. Und wo kommt das Mehl her? Das kommt aus der Mühle. Ich weiß gar nicht, gibt nicht mehr so viele. Gab es in jedem Ort eine Mühle oder sogar zwei oder drei. Jetzt gibt es einige wenige Zentrale. In Braunsdorf gibt es noch eine. In Tschopau gibt es eine. Ja. Und in der Mühle wird das Korn zu Mehl gemahlen. Und wo kommt das Korn her? Das kommt von großen Lagerhallen, vermute ich mal, ganz so genau. Bin ich nicht informiert. Ich denke, das wird meistens in irgendwelchen Hallen heutzutage gelagert. Und dort kommt es, weil es die Bauern auf dem Feld ernten, mit einem Mähdrescher und dann das Korn also lagert, bis es halt dann verkauft wird. Das alles, ja, und auf dem Feld wächst es, weil es vorneweg gesät worden ist, von den Landwirten, von den Bauern, von den selbstständigen Bauern, von den Landwirtschaftsbetrieben. Für das alles braucht man riesengroße Maschinen heutzutage. Traktoren, Mähdrescher, LKWs. Ich habe gestern mein ehemaliges Patenkind getroffen, ein junger Mann von Anfang 20, der arbeitet in einer Fabrik, wo Teile hergestellt werden für landwirtschaftliche Maschinen. Und da hat er ein Foto gehabt von so einem, ich habe den Namen vergessen, von dem Traktor. Ein riesen Traktor und da saß in der Nabe, hat das Rad, und in der Nabe saß aufrecht ein erwachsener Mensch. Also in dem Hohlraum zwischen den Reifen, in der Metall, wisst ihr, was eine Narbe ist, oder? Nicht in der Narbe, wie heißt das? In der Felge, genau, in der Felge. Ja, also riesen Maschinen, Millionen, Hunderttausend, ich habe gefragt, wie viel das Ding kostet. Nee, da hat mir noch ein anderes Gerät gezeigt, das hat mehrere hunderttausend Euro gekostet. Gibt, glaube ich, aber auch Geräte, die schon in die Millionen gehen. Riesengeräte, eine Menge Geld, was das kostet. Und dabei arbeiten nur noch relativ wenige Menschen. Ja, ein Landwirt, ich weiß nicht, ob das noch so ist, nach der Wende hieß das so, ein Bauer alleine bewirtschaftet 100 Hektar, ein Riesen, sowas wie früher fünf Bauern zusammen bewirtschaftet haben oder sechs. Wenige Menschen arbeiten und doch ist das Ergebnis, dass wir Lebensmittel in Hülle und Fülle haben. Ja, wenn man dieses Brot hier, das kann man raussuchen, es gibt ja noch 20 verschiedene Sorten und von allem ist immer genug da, ganz selten, dass mal irgendwas alle ist. Und vermutlich schmeißt der Supermarkt am Ende von jeder Sorte Brot noch jede Menge weg, weil das niemand gekauft hat. Aber es muss immer alles im Angebot da sein. Und jetzt schauen wir mal zurück. Vor 100, 200, 150, vor 300 Jahren, da sah das alles noch ganz anders aus. Und das würde ich euch gerne mal vormachen. Ich muss dazu sagen, ich bin selber nicht aus der Landwirtschaft. Und die Dinge, die ich euch zeige, waren auch, als ich Kind war, nicht mehr im allgemeinen Einsatz. Wenn hier jemand sitzt, der es besser weiß, nicht weil er es miterlebt hat, sondern weil er die alten Geräte kennt, muss mich dann gleich korrigieren. Also, ein paar Geräte sind noch da. Ich habe zwei Bauersfrauen aus unserer Gemeinde besucht und habe vom Boden Sachen runterkramen lassen oder selber mit rausgesucht. Was ist das? Bitte? Okay, ich vermute, das ist im Prinzip sowas wie eine Ecke auf dem Feld. Also, wenn man das Feld umgegraben hat und gepflügt, den Pflug habe ich nicht. Heute machen das auch riesige Maschinen, dann gab es Pflüge, da hat der Bauer oder ein Sklave gezogen, ein Leibeigener. Später wurde ein Ochse davor gespannt, ein Esel oder dann sogar ein Pferd und hat den Pflug übers Feld gezogen, wo das Feld so aufgerissen wurde, dass das unterste nach oben kommt. Und dann hat man auf dem Feld riesige Erdbatzen. Und dann ist der Grubber für den Garten oder auf dem Feld die Ecke, damit man das wieder ein bisschen glatt macht, damit man überhaupt dann wieder da drüber gehen kann und nicht alles in der Tiefe des Feldes versinkt, was man da aussät. Also, Grubber oder als größere Maschine eine Ecke. Ich stelle es mal hier ran. So, jetzt habe ich was sehr Interessantes als nächstes. Und zwar, jetzt kommen wir schon in den technischen Bereich, die modernsten Erfindungen. Rückwärts geht es nicht, da muss man es so machen. Will das mal jemand bedienen? Möchte jemand? Was kann das sein? Also, das muss man erstmal erklären, ja, halt mal. Also zwei können es nicht machen. Es ist auch nichts zum Einhängen, dass man ein Tier davor spannen kann. Sonst hätte man sich jetzt gleich mal als Esel genommen, Wiebke, aber geht nicht. Also, das ist, aber du kannst es mal hier mit angucken. Hier hinten ist das Rad, wenn man das Ding rückwärts ziehen will, sonst blockiert es nämlich. Ja, dann muss ich das so anheben. Und vorwärts muss man es so heben, dass das vordere Rad geht. Da siehst du, dass hier eine Kette ist. Seht ihr das von euch aus auch? Und die Kette bewegt hier drin. Du musst mal schieben und die Wiebke guckt. Was passiert da? Höher halten. Ja, jetzt. Das ist ein kleines Rad mit Borsten und dadurch fallen die Körner durch ein kleines Loch in die. Da vorne ist auch nochmal so etwas wie ein ganz kleiner Pflug. Siehst du das hier? Unten? Der macht eine Rille und aus diesem Behälter mit dem das Saat werden einzeln die Körner da rein in diese Rille und hinten. Das Ding hier, wozu ist das gut? Das macht die Rille wieder zu. Also eine allerhöchste Technik, eigentlich ganz einfach gebaut. Ist aber, glaube ich, seit mehreren Jahren nicht mehr benutzt worden bei Arnolds. Ja, gehen wir eine Runde rum durch die Kirche damit. Könnt ihr euch ja ablösen. Hältchen hoch, dass es unten nicht schleift. Genau. Ich finde, es ist eine tolle Technik und es funktioniert noch. Auch wenn es ein bisschen verrostet ist. Also wenn ich an die Geräte in meinem Haushalt denke, die sind alle viel jünger und haben schon mehrere Reparaturen durch. Das ist Technik, die hält offensichtlich Jahrhunderte. Obwohl es Jahrzehnte auf dem Boden gestanden hat und vor sich hingerostet, geht es immer noch. Aber es ist auch anstrengend, oder? Die Feli hat sich schon ablösen lassen, weil es anstrengend ist, das Ding zu schieben. Und da haben wir ja noch nicht mal, da haben wir weder Saatkörner drin. Kannst du mal hier hochtragen? Und an die Altersstufe stellen. Da haben wir ja noch nicht mal Körner drin und schieben auch keine Erde beiseite. Also es ist ja noch nicht mal. Die haben es ja nur einfach geschoben. Nee, wir müssen hier ranstellen, so schräg. Dankeschön. Wir haben es noch nicht mal. Es hat jetzt noch nicht mal gearbeitet, sondern wurde bloß leer geschoben. Also ganz schöne Mühe. So, dann haben wir. Wer ist der nächste Freiwillige? Jetzt ist also gesät, jetzt müssen wir warten, dass die Saat aufgeht und dass das Getreide wächst und reif wird und dann kommt die Ernte. Das macht heute der Mähdrescher. Vor dem Mähdrescher kam die Sense, aber die Sense ist auch eine ziemlich raffinierte Erfindung. Bevor es die Sense gab, da gab es sowas. Wer kennt das noch? Wer Hasen hat, braucht sowas noch zum Hasenfutter machen, oder, Herr Graf? Ja, genau. Aber ein ganzes Getreidefeld abernten mit einer Sichel, Darf ich mal jemand probieren? Ich habe kein Getreide hier, auch mal zu probieren, wie die funktioniert, Kalle. Hast du eine Vorstellung, wie man das ungefähr machen muss? Genau. Ja, aber nicht, da tust du ein bisschen die Köpfe abhacken, du musst das ganze Getreide ernten. Also musst du schon mal ein bisschen runtergehen. Das ist immer noch zu hoch, da bleibt noch so viel stehen, das muss kurz über, ja. So, und nun gehen wir hier durch das ganze Feld und mähen das alles ab. Und nicht in den Fuß mähen. Die Frau Lorenz war clever, die hat einen Schnittschutz vorne befestigt, weil sie wusste, dass wir hier mit Minderjährigen arbeiten. Gut. Ja, vermutlich muss man ein bisschen mehr Schwung nehmen, aber, und wie tut sich das fühlt sich das im Rücken an?
Scheiße,
ja, okay. Klare Aussage. Also auf den Bildern, die ich gesehen habe, von der Ernte mit Sichel, da waren immer Frauen drauf, ich weiß nicht warum. Und wenn die Bauersfrau das Feld abgeerntet hat, dann wusste sie am Abend, was sie gemacht hat. Und vielleicht konnte sie sich erst mal ein paar Tage gar nicht mehr aufrichten. Also es geht übers Kreuz und es ist ziemlich, ziemlich hart. So, jetzt war es geerntet. Dann wurde es zusammengemacht. Da kenne ich die Technik auch nicht genau. Ich habe mir eigentlich vorgestellt, bei der Sichel, dass man das gleich so in der Hand, im Arm hält und zusammenbindet jeweils. Aber vielleicht fällt es auch erstmal nieder und wird dann, was ist das? In der Maschine ist es nicht. Die Maschine ist der Mensch. Es ist bloß das Anbaugerät für den, genau. Da wird es zusammengerechnet. Für Heu braucht man es auch. Ist es mehr bekannt. Aber ich vermute mal auch, dass man das bei so einer anfänglichen Getreideernte so verwendet hat. Ein Holzrechen. Oder wenn man was anderes geerntet hat, Kartoffeln, Rüben, da geht es natürlich nicht mit dem Rechen und mit der Sichel. Da kommt so ein Gerät zum Einsatz. Jetzt kann man das vormachen, aber das hat ja keinen Wert. Mit dem Ding muss man ja richtig in die Erde reinhacken und das rausziehen, damit die Kartoffeln und die Rüben und was sonst unter der Erde wächst, damit die vorkommen. Und da kann man sich überlegen, meistens hat, denke ich mal, der Bauer oder der Knecht mit der Hacke gearbeitet und hinterher ging da die Bauersfrau oder der Magd und hat aufgesammelt. Da kann man sich fragen, was schwerer ist, das Hacken oder immer sich zu bücken und die Sachen aufzuheben und in den Korb zu tun. Wer hat noch mit Kartoffeln gelesen? Tatsächlich? Sogar die Jugend, ich bin platt. Okay? Aber da hat niemand vorne gehackt, da vorne eine Maschine. Als ich Kind war, davor immer noch ein Pferd mit, ich weiß nicht, wie das Gerät hieß, was dann diese Arbeit übernommen hat, immerhin. Ja, was ich euch an dieser kleinen, vielen Dank an die Frau Lorenz und an die Frau Arnold, die Geräte rausgegeben haben aus ihrer Sammlung. Die werden bitte nicht mit einem Lebenswert geliefert, sondern die gehen zurück an die Besitzer. Also, dieser kleine Einblick in die Gerätschaften sollte euch mal zeigen, wie viel Mühe das gekostet hat früher, das Feld zu bestellen, die Lebensmittel anzubauen, wie viele Leute nötig waren. Du kannst natürlich ein Feld, so ein Getreidefeld, wie heute unsere Landwirte haben, die kannst du nicht alleine mit der Sichel abernten. Da brauchst du ein ganzes Geschwader von Leuten. Und früher hatten die Bauern ja viele Knechte und Mägde, die mitgearbeitet haben. Und obwohl so viele Leute so hart gearbeitet haben, hat es nicht immer gereicht. Es gab früher immer auch Jahre, wo die Ernte schlecht war und wo Leute gehungert haben oder wo die Bauern nicht genug abgeben konnten, dass es dann in der Stadt gereicht hat für alle zum Essen. Warum schauen wir das an? Wir sind ja kein Landwirtschaftsmuseum. Aber es gehört in die Kirche, dass wir gerade im Erntedankfest Gottesdienst an die Vergangenheit erinnern. Wir haben vorhin gehört in der Lesung eine Anleitung zum Erntedankfest. Und diese Anleitung ist nach Aussage der Bibel 3000 Jahre alt. Vor 3000 Jahren wurde den Israeliten gesagt, wie sie Erntedankfest feiern können. Ein bisschen was davon machen wir heute auch so. Also damals, als das gesagt wurde, diese Anleitung gegeben wurde, da waren die Israeliten ein Volksstamm, der durch die Steppe gezogen ist, durch die Wüste. Die hatten also gar keine Felder, keine Bäume, keine Weiden, sondern die hatten nur ein paar Tiere, Kleintiere, Schafe, Ziegen und haben mit denen versucht, immer ein bisschen Futter zu finden. In der Wüste gibt es wenig Bäume, wenig Wasser, wenig, oh, hier wurde gerade ein Marienkäfer geerntet. Kannst du ihn hier vorne auf die Blumen setzen, da hat er, findet er vielleicht ein paar Blattläuse, wenn er Glück hat. Er fliegt von selber weg. Also in der Wüste, in der Steppe, da gibt es wenig Bäume, wenig Wasser, wenig Futter für die Tiere und das Essen für die Menschen war auch immer nie reichlich auf Vorrat da. Und Gott hat den Israeliten gesagt, ich führe euch in ein Land, was fruchtbar ist und reich. Ein Land, wo Milch und Honig fließen. Damit ist nicht gemeint, dass in den Bächen Milch fließt und aus dem Wasserhahn Honig kommt, sondern dass es in dem Land so viel Weide gibt, dass man genug Tiere ernähren kann und es reichlich Milch gibt und dass es in dem Land Bäume, Obstbäume gibt, sodass dort auch Bienen leben können und man dadurch immer genug Honig findet. Und dann sagt Gott, wenn ich euch in dieses Land gebracht habe, das ganz anders ist als diese Steppe hier, dieses wunderbare Land mit Milch und Honig, und wenn ihr die erste Ernte einbringt von den Bäumen, von dem Feld, von der Weide, dann sollt ihr die ersten Früchte in einen Korb tun und mit diesem Korb, so oder vielleicht größer, je nachdem, wie viel ihr geerntet habt, mit diesem Korb sollt ihr in die Kirche kommen oder in den Tempel oder in das heilige Zelt oder was es damals gibt. Und dann sollt ihr diesen Korb dem Priester geben und dabei sagen, ich bringe heute für Gott diese Gaben, denn er hat mir das Land gegeben. Dieses Land, was er unseren Vorfahren, unseren Vätern, Großvätern, Urgroßvätern versprochen hatte, dieses Land hat er mir gegeben und deswegen bringe ich für Gott diese Gaben. Und dann soll der Priester diesen Korb entgegennehmen oder diese Kiste oder diese Tasche oder was man denn gerade hat oder diese Plastiktüte und soll die vor den Altar stellen. Sozusagen als Gabe für Gott. Und dann soll der Landwirt, der Bürger, der diese Gabe gebracht hat, der soll folgendes Bekenntnis sprechen. Der soll sagen, mein Ur-Ur-Urgroßvater war am Verhungern, am zugrunde gehen damals im Land Kanaan. Und dann ist er mit seiner Familie nach Ägypten gegangen und sie haben dort gelebt. Dort gab es zwar etwas zu essen für alle, aber sie waren in einem fremden Land eine Minderheit, die nicht respektiert wurde. Und sie sind dort zu einem großen Volk geworden. Das hat den Ägyptern Angst gemacht und sie haben unsere Vorfahren schlecht behandelt. Die mussten als Sklaven schuften und schwere Arbeit machen, die sie fast vernichtet hat. Und dann haben sich unsere Vorfahren erinnert und gesagt, unsere Eltern haben uns doch von Gott erzählt, dass Gott unser Gott ist und dass er auf unserer Seite steht. Und dann haben sich meine Vorfahren erinnert und haben angefangen zu Gott zu schreien um Hilfe. Und Gott hat sie wirklich gesehen, er hat ihren Hilferuf gehört, er hat sich um sie gekümmert und hat sie aus der Sklaverei, aus Ägypten, aus der Unterdrückung, aus der schlechten Behandlung herausgeführt durch große Wunder. Er hat sie durch die Wüste geführt und dann in dieses wunderschöne Land gebracht, in dem Milch und Honig fließen. Und deshalb bringe ich diese Gaben vor Gott, um zu sagen, ich will Gott danken, weil ich weiß, nur er hat mir das geschenkt. Und dann geht es in dieser Anweisung noch weiter oder zu Ende. Wenn du das gemacht hast, dann sollst du dich freuen. Du sollst dich freuen über die schönen Dinge, die du hast. Du sollst feiern, du sollst essen, du sollst genießen. Du sollst es tun mit deiner Familie, mit deiner Gemeinde, mit den Gästen und auch mit den Fremden. So wie wir es heute auch nach dem Gottesdienst tun wollen. Nun ist es so, wir können so eine Geschichte nicht erzählen. Zum Beispiel wird niemand von euch wissen, wo euer Uropa herstammt, oder? Weiß jemand, wo sein Uropa herstammt? Weiß jemand, wann seine Vorfahren nach Sachsen gekommen sind? Also ein paar, die erst jüngst eingereist sind, die wissen das noch, aber die meisten könnten das nicht sagen. Ob das vor 100, vor 200, vor 300, vor 800 Jahren waren. Ob die schon hier waren, als die Kirche gebaut worden ist, die erste. Oder die meisten von uns wissen nicht, warum sie den Familiennamen haben, warum sie Öser heißen oder Graf oder Weise, das ist lange her, wir wissen das nicht, es wurde nicht überliefert. Das heißt, wir sind anders als die Israeliten, wir wissen nicht, was unsere Vorfahren im Einzelnen erlebt haben. Wir wissen nichts über die Wurzeln unserer Familie, das wird in unserer Kultur einfach nicht weitergegeben. Warum auch immer. Aber wir wissen was anderes, wir wissen, wie bei unseren Vorfahren der Acker angebaut wurde, weil wir teilweise die Geräte noch haben, weil wir Fotos haben, weil wir Berichte haben. Wir wissen, wie man mit einer Hacke und mit einer Sichel arbeiten musste, wie man dann Rücken krumm machen musste, wie weh das tut, auch wenn der Kaleb jetzt nur ein paar Schritte gelaufen ist, aber hat schon gemerkt, dass es sich scheiße anfühlt, richtig zitiert. Genau. Wir wissen, was das für eine Schlepperei war, für eine Schufterei und für eine Plackerei, wie die Getreidesäcke auf dem Rücken getragen wurden, weil man keine Geräte dafür hatte. Und dass es dafür wenig Geld gab, die Knechte, die auf dem Bauernhof gearbeitet haben, die haben nicht viel Bargeld bekommen, die haben freie Kost, freie Logie, zu Weihnachten ein paar neue Stiefel und ein paar Handschuhe und vielleicht ein kleines Weihnachtsgeld, aber die haben nicht so, vielleicht dann im 19. Jahrhundert schon, aber vorher wenig Bargeld auf die Hand bekommen. Wenig Geld, wenig Freizeit, Urlaub kannten die Landwirte gar nicht. Ich glaube, unter uns sind noch welche, die sagen, meine Eltern haben nie Urlaub gemacht, weil es gab immer zu tun auf dem Bauernhof. Und es wurden nicht immer alle satt. Also auf dem Bauernhof haben sie vielleicht alle noch ein Brot bekommen, aber im Land wurden nicht immer alle satt in allen Jahren durch das, was die Landwirtschaft erwirtschaftet hat. Aber hier in Europa und in Amerika, da wurde nach und nach die Technik entwickelt. Da kamen solche tolle Sachen wie diese Sämaschine auf und später größere. Bei Arnolds, da steht noch eine Dreschmaschine im Schuppen. Die ist so groß, dass sie dort gar nicht rausgefahren werden kann, weil die größer ist als das Scheunentor. In der Scheune steht die, nicht im Schuppen. In der Scheune. Größer ist als das Scheunentor, weil die da drinnen montiert worden ist. Und die steht seit 100 Jahren dort, denke ich, oder länger. Und hat den Leuten die Arbeit erleichtert. Inzwischen ist sie überholt worden von Mähdreschern und noch moderneren Maschinen. Also es wurde immer weiterentwickelt, die Technik, die Arbeit wurde damit erleichtert, effizienter gemacht und die Produktion erhöht. Es kamen, wie gesagt, erst technische Geräte und Maschinen, dann war die Dampfmaschine im Einsatz. Da stand am Feldrand eine Dampfmaschine und hat den Pflug übers Feld gezogen. So etwas gab es auch, ich weiß nicht, ob hier, aber... Und dann kam der Dieselmotor und der Elektromotor. Alles war einfacher, schneller, man konnte mehr produzieren und heute haben wir mehr als genug Lebensmittel. Mehr als wir brauchen, viel, viel mehr als wir brauchen. Und die Frage ist, warum ist das hier entwickelt worden? Warum ist das ausgerechnet in Europa entwickelt worden, in Amerika und nicht in Afrika, in Indien oder in Australien? Weil die Leute hier klüger sind? Das glaube ich eigentlich nicht. Ich kenne so viele Leute hier und mich selber. Ich glaube nicht, dass wir im Prinzip klüger sind, weil die Leute fleißiger sind. Ich habe in Tansania gesehen, wie die Leute auf dem Feld arbeiten. Die müssen auch fleißig sein. Die haben noch das so wie bei uns vor 300 Jahren, den Feldbau. Das ist eine harte Arbeit. Ist es so, dass die Luft hier in Europa besser ist, um Sachen zu erfinden? Ich glaube auch nicht. In unserem Predigttext steht eine Antwort dazu. Nämlich, da steht im 5. Mose 26, Der Herr erhörte unser Schreien und sah unser Elend und unsere Not. Der Herr hörte unsere Stimme und sah unsere Sache und unsere Plage und unsere Bedrängnis. Das heißt, die Menschen hier in Europa und in Amerika, die haben schon in den Jahrhunderten vor uns, die da gelebt haben, die haben eigentlich alle noch an den Gott der Bibel geglaubt. Christen und Juden, sie haben vertraut, Gott ist da, er hat diese Welt geschaffen, er hört uns und er hilft uns. Und haben um den Segen Gottes gebeten. Sie haben gebetet, sie haben Gott gedankt. Sie sind in die Kirche gegangen, wenn sie in Not waren, zu Bittagen. Sie sind in die Kirche gegangen, wenn Katastrophen drohten, weil sie wussten, wir haben gesündigt, wir wollen Gott um Vergebung bitten. Und sie haben sich in der Kirche versammelt, um Gott zu danken. Für die Ernte, für den Frieden, für Dinge, die gelungen sind. Und Gott hat seinen Segen darauf gelegt. In der Landwirtschaft, in der Industrie, in Wissenschaft und Technik sind wir ein reich gesegnetes Land oder ein reich gesegneter Kontinent Europa. Wir haben den Rechtsstaat, wir haben Wohlstand, wir haben den Sozialstaat, wir haben viel zu meckern, aber auf einem sehr hohen Niveau, wenn wir uns vergleichen mit damit, wie es anderswo auf der Welt ist. Das alles sind große Geschenke Gottes. Industrie, Wissenschaft, Technik, Medizin, das Recht, der hohe Wohlstand, die soziale Absicherung sind große Geschenke Gottes. Zurzeit ist es ja so, dass viele Menschen und in den jüngeren Generationen wahrscheinlich noch ein größerer Anteil denken, es geht auch ohne Gott. Wir kommen auch ohne Gott zurecht. Die Welt funktioniert auch ganz ohne ihn. Und wir werden sehen, wohin das führt in den nächsten Jahrzehnten, wenn die Gesellschaft es ohne Gott versucht, die bisher auf der Basis des christlichen Glaubens so gut gefahren ist und so viele Fortschritte gemacht hat. Wir jedenfalls sind heute hier, weil wir wissen, oder zumindest ahnen, wem wir zu danken haben, auf wen wir vertrauen sollten und auf wen wir hören müssen, damit unser Leben unser Land, unsere Gesellschaft weiterhin eine gute Entwicklung nimmt. Wir wissen, wem wir zu danken, wem zu vertrauen und auf wen zu hören haben. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.